Es wirkt wie ein regelrechter Blutrausch, mitten in Belfast. Ein Sudanese versucht, einem Schotten auf offener Straße den Kopf abzuschneiden. Die Politik, sie ruft zu Ruhe und Besonnenheit auf. Die Medien, sie warnen vor Rassisten und Rechtsradikalen. Unterdessen wächst auch in Großbritannien die Wut. Mehr zum Messerangriff in Nordirland gleich im Schwerpunkt des Tages. Außerdem in dieser Sendung. Nur noch ein Tag bis zur Fußball-Weltmeisterschaft. Und schon wieder geraten Fans ins Visier der Behörden. Und Reformgipfel im Berliner Kanzleramt. Auf eins kannte das Ergebnis offenbar schon vor Beginn des Treffens. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf eins. Bevor wir gleich zum Thema Belfast kommen, zunächst die wichtigsten Meldungen vom Mittwoch. Während der Corona-Politik waren sie allgegenwärtig. Die Gesichtsmasken, etwa beim Einkaufen. Nun könnte die damalige Maskenbeschaffung die deutschen Steuerzahler erneut teuer zu stehen kommen. Fast eine 500 Millionen Euro fordert das Unternehmen Pure Fashion Agency von der Bundesregierung für Masken, die nie geliefert wurden. Die Firma beruft sich dabei auf einen Kaufvertrag mit dem damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn. Der CDU-Politiker bestreitet das. Ein rechtsverbindlicher Vertrag sei nie zustande gekommen. Die damaligen Gespräche könnten nicht als Bestellung gewertet werden. Für die Bundesregierung ist der Fall ein weiterer Rückschlag, denn in ähnlichen Verfahren hatten andere Unternehmen vor Gericht bereits Erfolg. Teilweise wurden ihnen die geforderten Zahlungen zugesprochen. Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping hatte während der Corona-Zeit offenbar doch wesentlich konkretere Pläne zur Vorbereitung von Psychiatrieplätzen für Maßnahmengegner als bisher bekannt. Das geht aus einer Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der sächsischen AfD-Fraktion hervor. Die Antwort widerspricht der bisherigen öffentlichen Darstellung der Ministerin. Demnach wies die SPD-Politikerin am 8. April 2020 vier psychiatrische Krankenhäuser in Sachsen an, insgesamt 22 Plätze für die, Zitat, Aufnahme von Personen, die zu dem Zeitpunkt geltenden Quarantänevorschriften nicht einhalten, bereitzustellen. Bereits 3 Tage später, am 11. April, wurde die Anordnung wieder aufgehoben. Brisant ist jedoch ein weiterer Umstand. Ebenfalls am 11. April erklärte Köpping in einer Pressemitteilung wörtlich: Ich verwahre mich gegen Vorwürfe, wir wollten Menschen, die sich den Quarantäneanordnungen widersetzen, in die Psychiatrie einweisen. Kritiker sehen darin einen Widerspruch zur zuvor erteilten Anweisung. Beobachter weisen zudem darauf hin, dass Petra Köpping trotz der damaligen Debatte bis heute im Amt ist. Noch ein Tag, dann beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. In den Wochen vor dem Turnier haben die deutschen Behörden ihr Vorgehen gegen vermeintliche Hooligans offenbar ausgeweitet. Die Zahl der Fußballfans, die von der Polizei als sogenannte Gewalttätersport erfasst werden, stieg innerhalb weniger Wochen um fast 300 Personen. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linkspartei hervor. Nach Medienberichten waren im März noch rund 6.400 Fans in der Datei gespeichert. Im Mai lag die Zahl laut Innenministerium bereits bei 6.740. Welche konkreten Gründe für den Anstieg verantwortlich sind, teilte das Ministerium nicht mit. Wörtlich heißt es: Die gewünschte Aufschlüsselung ist mit zumutbarem Aufwand nicht möglich. Mit anderen Worten, die Bundesregierung möchte sich nicht die Mühe machen, die Frage des Parlaments genauer zu beantworten.
Ja, ja, nein!
Diese Bilder schockieren Nordirland und ganz Großbritannien. Ein Sudanese versuchte, einem Mann den Kopf abzuschneiden. Medienberichten zufolge stach er seinem Opfer zudem ein Auge aus, mitten auf offener Straße. Anwohner griffen ein und konnten den Mord offenbar im letzten Moment verhindern. Im Fernsehsender ITV beschrieben Augenzeugen die Szene mit Worten wie: Es war wie in einem Film. Es war beängstigend. Die Nachricht verbreitete sich in Nordirland wie ein Lauffeuer. Bereits in der Nacht kam es zu massiven Protesten. Im Internet kursierten zahlreiche Videos, die auf eins nicht vollständig verifizieren konnte. Die Demonstrationen schlugen jedoch vielerorts in Gewalt um. Demonstranten traten Türen von Migrantenunterkünften ein und errichteten Straßenkontrollen auf der Suche nach Asylbewerbern. Proteste gab es nicht nur in Nordirland. Auch in Schottland, der Heimat des Opfers, sowie im englischen Southampton gingen Menschen auf die Straße. Nach Ansicht von Martin Sellner vom Institut für Remigration sind die Proteste vor allem eine Folge der Politik. Sie richteten sich jedoch nicht gegen die eigentlichen Verantwortlichen.
In England erleben wir die Früchte des Zorns. Wir erleben, was geschieht, wenn man ein Volk gegen seinen Willen austauscht, das Bereicherung nennt, und die Menschen, die dagegen auf die Straße gehen wollen, sich demokratisch friedlich dagegen wehren wollen, dämonisiert, zensiert und einsperrt. Wie zum Beispiel Samuel Lear, der jahrelang in Haft saß, ein englischer Familienvater, weil er Aufkleber verbreitet hat. Ja, so ein richtig, weil er Aufkleber verbreitet hat. Was wir erleben in England, die Früchte des Zorns, sind das Ergebnis aus einer Ersetzungsmigration, einer aufgenötigten und zugleich einer aufoktroyierten Zensur von oben. Ein Volk, das verzweifelt auf die Straße drängt. Zugleich muss ich sagen, als Aktivist, als Organisator, hier braucht es einen anderen Fokus und hier braucht es eine klare Struktur. Denn die Verantwortlichen für die Misere sind nicht der Kebab-Standbetreiber um die Ecke. Die Verantwortlichen, das sind die Politiker, die diese Massen ins Land geholt haben. Die Politiker, die uns umerziehen wollen mit Transgender-Ideologie, uns zugleich den Mund verbieten, wenn wir Remigration fordern.
Reaktionen aus der Politik ließen nicht lange auf sich warten. Zu Wort meldeten sich unter anderem Premierminister Keir Starmer und die stellvertretende Regierungschefin Nordirlands Emma Little-Pengelly. Diese verwies indirekt darauf, dass die Tat zumindest in Zusammenhang mit Migration steht. Wörtlich sagte Little-Pengelly: Das ist jetzt eine Angelegenheit der Justiz. Wir brauchen eine rasche Verurteilung und nach der Verurteilung muss dieser gefährliche Mann umgehend abgeschoben werden. Premierminister Keir Starmer verurteilte zunächst die Messerattacke. Doch vor allem erklärte sein Büro: Es ist Zeit für Ruhe und Besonnenheit. Es ist wichtig, dass die Polizei die Zeit und den Raum hat, angemessen zu ermitteln. Während die britische Politik im Moment eher zu Ruhe aufruft, begann in den deutschen Medien umgehend eine fast orchestriert wirkende Kampagne. Der Tenor: Der Messerangriff soll in den Hintergrund gerückt und die Proteste als Welle rechter Gewalt markiert werden. So bezeichnete die Bild-Zeitung die Demonstranten als ausländerfeindlichen Mob. Die ARD-Tagesschau schrieb von schweren Krawallen nach Messerattacke. Die Schlagzeile rückte damit die Reaktion auf die Tat in den Vordergrund. Die Taz sprach von rassistischen Krawallen. Auch zahlreiche britische Medien kommentierten die Ereignisse in ähnlicher Weise. Auf einen Chefredakteur Stefan Magnet befasst sich heute Abend in einer Sondersendung mit den Ereignissen von Belfast. Dabei geht er auch auf die mediale Debatte rund um die Tat ein.
Die Mainstream-Medien hier bei uns und auch auf der Insel, sie finden immer die richtigen Worte der Beschwichtigung. Suzanne Breen ist Redakteurin beim Belfast Telegraph und ordnet das alles vor Ort ein. Sie schreibt: Barbarische Messerattacken kamen nicht durch Zuwanderer. Die gibt es hier schon seit Dekaden. Jeder Katholik hätte das getan. Ja, was sonst? Ganz normal, oder? Jeder Katholik. Man fährt auf der Straße und dort kniet ein Ire auf einem anderen Iren und sticht ihm ins Gesicht, in den Hals, in die Augen und versucht, ihm den Kopf abzuschneiden. Jeder hätte das getan, oder? Natürlich nicht. Natürlich nicht.
In der auf1 Sondersendung erfahren Sie auch, warum das Sprechverbot über das Migrationstabu aus Sicht Stefan Magnets gebrochen werden muss. Exklusiv unter www.auf1.tv. Migrantengewalt ist in Großbritannien keine neue Erscheinung. Erst in der vergangenen Woche führten die Enthüllungen zum Tod von Henry Nowak zu Protesten. Und immer wieder stehen dabei nicht die Täter, sondern der Protest im Fokus von Medien und Politik. Darüber berichtet auch der englische Aktivist Engloyd. Er erhielt Einreiseverbot in Frankreich, weil er bei Protesten gegen die illegale Migration ins Visier von Kriminellen geriet.
Wir sind nach Frankreich gereist und ja, wir haben ein Verbot. Wir haben ein nationales Einreiseverbot für Frankreich bekommen und das ist unbefristet, also im Grunde für immer. Und das haben sie gemacht, weil wir nach Frankreich gereist sind und die illegale Einwanderung nach Großbritannien gestoppt haben und wir haben keine Straftat begangen. Der Grund für das Verbot durch Laurent Nunes, den Innenminister, war, dass unser Leben in Gefahr war. Ich wurde in Frankreich in einem Migrantenlager fast erstochen. Ein Migrant hat versucht, auf mich einzustechen. Der Grund für das Verbot ist also, dass weitere Straftaten begangen werden könnten. Wir haben nie eine Straftat begangen. Sie haben uns nie einer Straftat beschuldigt, weil wir keine begangen haben. Aber sie hatten Angst, dass wir angegriffen werden. Anstatt sich also mit der illegalen Einwanderung zu befassen und sie abzuschieben, verbieten sie uns, unser Land zu schützen.
Viele Medien berichten ausschließlich über vermeintlich ausländerfeindliche Krawalle in Belfast. Doch die Ursache, der Mordversuch, wird weitgehend verschwiegen. Die Aufklärungsarbeit von Auf 1 könnten Sie unterstützen unter www.auf1.tv unterstützen. In China ist jetzt der weltweit erste Gehirnchip auf den Markt gekommen. Damit hat das Unternehmen des Konkurrenten Elon Musks Firma Neuralink vorerst überholt. Das münzgroße Implantat soll zunächst bei Patienten mit Lähmungen eingesetzt werden. Getestet wurde es bislang an 36 Menschen. Nach Angaben des Herstellers wird der chinesische Gehirnchip weniger invasiv eingesetzt als das Produkt von Neuralink. Das Implantat wird zwischen Schädel und Gehirn platziert. Sensoren liegen dabei auf der Hirnhaut auf, ohne direkt in das Hirngewebe einzudringen. Doch auch Elon Musks Unternehmen Neuralink will noch in diesem Jahr in die Massenproduktion gehen. Derzeit wird der Chip an 9 Patienten getestet. Für Diskussionen sorgen frühere Tierversuche. Bei Tests mit Neuralink starben nach Berichten 16 von 23 Laboraffen. Als Ursachen wurden etwa Hirnblutungen, Geschwüre und schwere Entzündungen genannt. Auch der Technologieexperte Dr. David Tuffley von der Griffith University warnt vor möglichen Gefahren. Wörtlich sagt er, jede Art von Hirnimplantat kann Schäden verursachen und die Funktion benachbarter Hirnregionen beeinträchtigen. Zu den Risiken zählten Blutungen, Infektionen und Schwellungen im Gehirn, neben weiteren möglichen Komplikationen. Heute Morgen vor dem Deutschen Bundestag. Die Feuerwehr rückt mit Blaulicht an. Mancher Besucher des Regierungsviertels dürfte sich gefragt haben, lodert der Streit in der Koalition jetzt lichterloh? Mit den Spannungen zwischen Union und SPD hatte dieser Einsatz allerdings offenbar nichts zu tun. Der Grund für den Feueralarm blieb zunächst unklar. Doch am Abend könnten im Kanzleramt tatsächlich die Köpfe rauchen. Dort treffen sich Vertreter der Bundesregierung, der Wirtschaft, von Verbänden und Gewerkschaften zum sogenannten Reformgipfel. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Änderungen bei den Arbeitszeiten. Diskutiert wird auch über das Aus für den 8-Stunden-Tag. Zudem geht es um das, was in Berlin nacheinander als Herbst, Frühling und Sommer der Reformen angekündigt wurde. Doch worum geht es dabei wirklich? Darüber spricht jetzt auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens in seinem Kommentar.
Nun ja, dass das Bundeskanzleramt eher aussieht wie ein Hochbunker als wie ein Repräsentationsgebäude. Irgendjemand fand das mal schön. Aber gegenwärtig ist das durchaus von Vorteil, denn es symbolisiert den Zustand der politischen Klasse, eingebunkert und abgeschottet von Volk und Realität, halten sie die Zügel ihrer Macht in den starr gewordenen Händen, wie im Bunker eben. Heute Abend ist es wieder einmal soweit. Dann treffen sich die Nomenklaturkader aus Bundespolitik, der Wirtschaft und Verbänden zum Reformgipfel. Gemeint ist, sie schachern darum, wie angesichts einer multiplen Krise die eigenen Machtansprüche und Forderungen auf die Staatsbeute verteilt werden. Dabei kann es schon mal laut werden. Aber nicht, weil es nichts mehr zu verteilen gäbe, ganz im Gegenteil. Wenn Geld fehlt, dann werden die Untertanen eben noch stärker ausgeplündert. Nein, die Nervosität hat einen anderen Grund. Die Intelligenten in der Runde, und davon gibt es durchaus noch einige, spüren wohl instinktiv, dass der Systemkollaps nur noch eine Frage der Zeit ist. Und damit ihr Zugriff auf die Beute ein Ende hätte. Und deshalb handeln sie so, wie sie es tun. Der öffentliche Dienst wird aufgebläht als eine Reservistenarmee, die sich jederzeit bewusst ist, dass ihre Zukunft am Status quo hängt. Einschließlich der, wie sie es auszudrücken belieben, amtsangemessenen Bezüge. Die Propaganda steigert sich ins Absurde. Wer Kritik übt, auf den warten Hausdurchsuchungen und Strafbefehle. Die Wirtschaft und ihre Verbände klagen und jammern, was anderes können sie auch nicht, und hängen gleichzeitig die Pride-Month-Fahnen aus dem Fenster. Sie wollen keine Veränderung, sie wollen ihren Anteil. Und deshalb kann man das Ergebnis des Reformgipfels auch schon wissen, bevor er überhaupt begonnen hat. Im Bunker wird umverteilt, während die Ränder der Macht bereits bröckeln wie ein Sandkuchen. Da drinnen werden sie es wissen und sie werden es ignorieren. Bis zum Schluss.
Seit Jahren fordert die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Jasmin Fahimi, ein Ende des Ehegattensplittings im Steuerrecht. In der aktuellen Debatte über eine Steuerreform hat der DGB nun einen neuen Vorstoß in diese Richtung unternommen. Dabei macht die Gewerkschaft keinen Hehl aus ihrer Absicht. Die Neuregelung soll nicht in erster Linie Familien entlasten, sondern konservative Familienmodelle steuerlich benachteiligen. Wörtlich heißt es in dem Konzept, es müsse ein Weg gefunden werden, das Ehegattensplitting zu überwinden. Die partnerschaftliche Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit wird dadurch also durch das Ehegattensplitting steuerlich sanktioniert. Kritik kommt von der alternativen Gewerkschaft Zentrum. Deren Vorsitzender Oliver Hilburger hält eine Debatte über die Ausgestaltung der Regelung zwar grundsätzlich für berechtigt. Gegenüber auf 1 erklärt er jedoch, ihre Abschaffung würde insbesondere Haushalte treffen, in denen sich Eltern bewusst dafür entschieden haben, Erwerbsarbeit und Kindererziehung anders zu gewichten. Gerade diese Familien müssten zusätzliche Belastungen tragen. Die Skandale rund um den ORF reißen nicht ab. Kurz vor der Wahl des Generaldirektors wurde der Manager und Spitzenverdiener Pius Strobel freigestellt. Brisant. Bereits im Jahr 2010 hatte der Mitgründer der Grünen ORF-Mitarbeiter bei privaten Gesprächen abhören lassen. Als die Affäre damals aufflog, erklärte Strobel, er habe eine Art Stimmungsbericht für die Kollegen in den Bundesländern erstellen wollen. Trotz Rücktrittsforderungen blieb er im Amt. Noch im vergangenen Jahr war Strobel sogar der Spitzenverdiener des ORF. Mit einem Bruttojahresgehalt von mehr als 468.000 Euro verdiente er sogar mehr als der Generaldirektor. Unterdessen wächst auch die Kritik an ORF-Moderator Armin Wolf. Er hatte die Bewerberin für den ORF-Chefposten, Eva Schütz, öffentlich als Herausgeberin einer rechten rassistischen Fake-News-Schleuder bezeichnet. So schreibt etwa der Initiator einer Petition gegen die ORF-Gebühren, Lukas Amann, wörtlich: Der umstrittene Moderator Armin Wolf greift eine Kandidatin und ein gesamtes privates Medienhaus mit Untergriffen an. Die Regierungsparteien haben sich längst auf den ehemaligen APA-Chef Clemens Pick geeinigt. Der ORF wird mit rund 900 Millionen Euro im Jahr finanziert, ist aber zutiefst von der Politik abhängig. Auch FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker kritisiert Wolfs Äußerungen scharf. Er erklärt, Zitat: Ausgerechnet Armin Wolf spielt sich als oberster Faktenrichter Österreichs auf. Für andere gelten Höchststandards, für den ORF offenbar nicht. Wie werden sich die Fußballweltmeisterschaft, der Börsengang von ChatGPT und die hohen Staatsschulden in Österreich auf die Wirtschaft auswirken? Darüber hat mein Kollege Stefan Pollack mit Finanzfachmann Thomas Bachheimer gesprochen.
Als überzeugter Demokrat aus Europa muss man diese Gefahr voll ernst nehmen. Die Geschichte zeigt uns ja, dass die Regierungen und Notenbanken große Sportereignisse lieben, weil während die Millionen Menschen darüber diskutieren, ob irgendein Schiedsrichter Fehlentscheidungen getroffen hat, werden oft Fehlentscheidungen am Spielfeld unserer Pseudodemokratie eben getroffen. Und diese Fehlentscheidungen haben meistens mehr Einfluss auf das Leben der Menschen als diese Fußballspiele. Aufmerksam wird betrachten die Finanzmärkte, die Notenbankpolitik, aber auch die geopolitische Lage und vor allem die, das findet ja in den USA statt und die feiern während dieser WM 250. Geburtstag. Da könnte was bevorstehen. Gleichzeitig haben wir diese Schuldenkrise und die geopolitischen Konflikte. Und ich möchte auch erinnern an das Sommermärchen 2006. Sie werden das als Deutscher besonders gut kennen. Während Millionen Deutsche schwarz-rot-goldene Fahnen wird, auf einmal war wieder erlaubt, dass sie Fahnen schwingen. Das darfst du nur, wenn das Kollektiv irgendwo auftritt. Und sich über Ecuador und Schweden oder gegen wen sie alle gespielt haben, sehr gefreut haben, hat die Bundesregierung ganz nebenbei die größte Mehrwertsteuererhöhung der Nachkriegsgeschichte eben inauguriert. Und geht weiter, haben es gemacht mit einer Föderalismusreform. Das ist natürlich auch immer also ein zweischneidiges Schwert. Und genau vor dem Match von Argentinien gegen Deutschland haben sie noch weitere Steuergesetze beschlossen. Also deshalb ist Ihre Frage völlig berechtigt. Da müssen wir aufpassen. Im Fußball geht es eben nicht nur um die Tore von Mannschaften, sondern es geht auch manchmal um die Eigentore, die von uns gewählten Politiker uns eindrucken.
Ja, und diese Eigentore dürfen natürlich dann immer wieder wir als Volk ausbaden, ne?
Ja, richtig, richtig.
Die Finanzmärkte wirken ja derzeit auch ausgesprochen nervös, Herr Bachheimer. Aktien, Anleihen, Bitcoin, Gold und Silber zeigen teils starke Ausschläge. Woher kommt denn diese Unsicherheit und was ist aus Ihrer Sicht derzeit der wichtigste Faktor an den Märkten?
Naja, also zum einen, die Unsicherheit kommt daran, dass eben die Realität wieder mal zart anklopft und ein paar Mal haben wir die Realität dann verschieben können. Das geht jetzt nicht mehr, weil die Politiker haben Schulden gemacht für die Stabsoffiziere und die Notenbanken haben das alles finanziert und jetzt kriegen wir die Rechnung präsentiert. Das merken auch die Anleger schön langsam, sogar die eingefleischesten Papierfreunde wissen das jetzt. Und der wichtigste Fakt ist derzeit eben nicht Bitcoin oder Nvidia, aber auch nicht diese super Börsengänge, die uns jetzt bevorstehen von ChatGPT und SpaceX. Darin verorte ich eine große Falle, weil aus Amerika wurde schon vermeldet, dass die ganzen 401k, diese Pensionskonten, animiert werden, dort hineinzusteigen. Ich glaube, da wird wieder dem Bürger mit seinen ersparten Pensionsgeldern eine besondere eingedruckt. Und die Investoren kapieren halt jetzt schon langsam, dass man Schulden nicht mit noch mehr Schulden lösen können. Und deshalb wird man jetzt zunehmend volatiler und nervöser. Und die Nervosität, und das möchte ich Ihnen unbedingt anbringen, das ist ein aktuelles Beispiel, haben wir am Freitag gesehen, wir hatten bessere Arbeitsmarktdaten, wirklich gute, wenn es war es, aber die waren wirklich gut. Und was haben die Börsen gemacht? Die Aktienbörsen sind gefallen, die Anleihenrenditen sind gestiegen und Gold ist ins Bodenlose runtergefallen, also bodenlos für unser hohes Niveau natürlich. Und was sagt uns das? Die Leute sind nervös, weil sie sich vor steigenden Zinsen fürchten. Das muss man sich einmal vorstellen. Jetzt kriegt's gute Nachrichten und die Federal Reserve bestimmt noch immer die ganzen Finanzmärkte. Und jetzt verkaufen die Aktien, weil man Angst hat vor steigenden Zinsen. Und vor allem, man verkauft auch das Gold. Das ist die Begründung vor steigenden Zinsängsten. Und das Problem dabei ist ja, dass steigende Zinsen ja nichts anderes heißen, dass du die Staatsschulden ja noch schwieriger bedienst mit steigenden Zinsen. Wenn ich das noch schwieriger bediene, sinkt das Vertrauen der Investoren in die Staaten, in die Staatsanleihen und auch in die Aktienmärkte, da muss ja dann das Gold steigen. Also es ist ein völliges Tohuwabohu und ich kann alle Goldanleger beruhigen, das wird sich demnächst wieder ziemlich stark umwandeln, diese Geschichte. Aber diese Nervosität ist nicht unbegründet. Ich hätte auch Angst und noch was, diese drei großen Börsengänge, so große Riesenbörsengänge passieren immer am Peak vom Markt. Das heißt, es könnte das der große Wendepunkt in Nasdaq und S&P werden.
Wir werden sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Das Thema Staatsschulden drängt ja auch zurück in die Schlagzeilen. Österreich hat seine letzte AAA-Bewertung verloren. Die Ratingagentur Morningstar DBRS hat die Spitzenbonität aberkannt. Welche Folgen hat denn das konkret für Österreichs Staatsfinanzen, für die Wirtschaft und natürlich letztlich auch für die Bürger?
Ja, es wird eine zeitverzögerte Folgen geben. Also der Verlust des AAA ist dramatisch. aber ein politisches Armutszeugnis. Also unser Würdeverlust durch diese Vögel, die da in der Regierung sitzen, ist wesentlich größer im Moment noch. Aber es kommt dann schon. Österreich war immer das Musterland der Stabilität und jetzt kommen die Agenturen und sagen, na, ihr seid jetzt nicht mehr so stabil. Kurzfristig werden wir es vielleicht nicht so merken. Da merkt man noch die dummen Aussagen der Regierenden noch mehr. Aber langfristig wird alles sehr teuer. Der Staat muss höhere Zinsen bedienen, die höheren Kosten verschwinden, aber nicht im Nirvana. Die werden einfach dem Steuerzahler dann irgendwo umgehängt, das wissen wir. Einfacher formuliert, wenn der Staat mehr Geld für seine Schulden ausgeben muss, dann bleibt weniger Geld für Pensionen, für Entwicklung, für Infrastruktur, für Schulen, für uns alle und auch für Steuersenkungen. Ja, der Verlust des AAA ist kein Weltuntergang, aber es ist ein Warnsignal, dass Österreich auf einen Schuldenpfad unterwegs ist, aber dank des demokratischen Prozesses. Und es ist ein Signal an die Wähler, ihr habt jahrzehntelang diese Hütchenspieler gewählt und jetzt kriegt ihr die Rechnung. Und das ist der Verlust des AAA.
Welche Chancen und Risiken der Edelmetallmarkt bietet, das sehen Sie im gesamten Interview unter www.auf1.tv. Auf 1 bietet Ihnen auch regelmäßig Finanztipps. Unterstützen können Sie das direkt über das Formular unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.